Ich habe in einer Telegram-Gruppe ein Zitat gefunden, das super gut zu unserem aktuellen Thema passt. Man sollte sich einfach nur folgende Frage stellen. Wer zum Henker hat Deutschland zu einem Einwanderungsland erklärt? Als Antwort erhielt dieser Post, das frage ich mich auch, wer das getan hat. Wir waren nie wirklich eines und möchten es auch nicht sein.
Vergleichbare Positionen finden sich aber auch schon früher, wie im Koalitionsvertrag zwischen Union und FDP von 1983, wo es heißt, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es sind daher alle humanitär vertretbaren Maßnahmen zu ergreifen, um den Zuzug von Ausländern zu unterbinden. Und damals ging dies sogar noch weiter im Zuge eines Rückförderungsgesetzes, was Anreize setzen sollte, dass Personen mit Migrationshintergrund Deutschland wieder verlassen.
Für uns steht außer Frage, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Aber es stellt sich auch die Frage, wo man das sehen kann und wo man sich damit auseinandersetzen kann. Denn bis heute gibt es in Deutschland kein Einwanderungsmuseum. Und deshalb haben wir uns im Sommersemester 2022 mit Einwanderungsgeschichten und mit der Darstellung von Migration in Museen auseinandergesetzt.
Daher möchten wir heute darüber sprechen, weshalb es in Deutschland bisher kein Einwanderungsmuseum gibt. Wir gehen dabei auch auf die Geschichte der Einwanderung nach Deutschland ab 1945 ein und wir werfen einen Blick darauf, welche temporären Ausstellungen es zum Thema bisher gab. Wir setzen uns außerdem mit der Frage auseinander, wo Probleme, Herausforderungen und auch zentrale Knackpunkte bei der Konzeption von Museen und Ausstellungen zum Thema Migration liegen können.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager und Historiker und ich betreue diese Podcast-Reihe. Für diese zweite Staffel haben Mainzer Geschichtsstudierende Podcasts über Mobilität und Migrationen im 20. Jahrhundert produziert. In einem gemeinsamen Projekt sind 9 Studierende dabei der Frage nachgegangen, wie Einwanderungsgeschichte im Museum gesammelt und ausgestellt wird. In den USA und in Frankreich, in Deutschland und in Israel. Daraus sind 3 Podcasts entstanden und alle 3 lohnen sich. Viel Vergnügen!
Hallo, ich bin Antonia Görgen und ich studiere in Mainz an der Universität Geschichte, Italienisch und Deutsch auf Lehramt. Wenn es in Zukunft ein Museum für die deutsche Einwanderungsgesellschaft gibt und wenn auch ich die Möglichkeit hätte, dort ein Objekt auszustellen, dann wäre das ein Foto meiner Grundschulklasse. Denn in meiner Grundschulklasse waren viele Kinder mit internationaler Geschichte und zu diesem Zeitpunkt im Kindesalter hat sich aber vermutlich noch niemand von uns die Frage gestellt, ob unsere unterschiedliche Herkunft eine Bedeutung für unsere Klasse haben könnte. Wir waren vielmehr ganz selbstverständlich eine in der Regel recht gut funktionierende Mini-Migrationsgesellschaft, wenn man das so sagen kann. Und das war alles in allem eine Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Mein Name ist Michael Klein. Ich studiere Sozialkunde, Geschichte auf Gymnasiallehramt, mittlerweile im Master. Ansonsten studiere ich nebenher noch Chemie im Zertifikatsstudiengang oder wie es früher mal hieß, Drittfach an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Neben meinem Studium arbeite ich als freier Mitarbeiter fürs Stadt- und Industriemuseum in Rüsselsheim. Ich selber habe keinen Migrationshintergrund, der mir bekannt wäre. Allerdings gibt es neben meinem Herkunftsort in der Vulkaneifel ein römisches Hügelgrab oder bei uns auch Tum genannt, in dem meine Freunde und ich als Kinder oft gespielt haben. Daher würde ich mich selbst durch eine Grabplatte dieses Hügelgrabes sehen mit Verweis auf die römische Siedlungsbereiche. Allerdings ist auch zu sagen, dass ich über weite Strecken meines Lebens nicht mit dem Thema Migration konfrontiert war.
Hi, mein Name ist Simon Paul Konert und ich studiere Geschichte im Master of Arts an der JGU. Passend zum Thema unseres Podcasts habe ich außerdem von Oktober 2022 bis Anfang Januar 2023 ein Praktikum im Dokumentationszentrum und künftigen Museum über die Migration in Deutschland e.V., kurz DOMIT, absolviert. Mein Objekt für ein Einwanderungsmuseum wäre ganz klar eine Videospielkonsole. Ich denke, dass das interaktive Element von Videospielen andere Perspektiven eröffnet, als zum Beispiel Filme oder Bücher es können. Sicher kommt man auch in diesen Medien mit dem Thema Migration in Kontakt und sie können die eigene Empathie auch positiv beeinflussen, aber ich denke, in Videospielen wird es möglich, Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund in einer bestimmten Gesellschaft direkt nachzuerleben. Vorausgesetzt natürlich, man kann sich in diese meist fiktiven Figuren hineinversetzen.
Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Müssen wir uns überhaupt mit der Konzeption eines Einwanderungsmuseums befassen?
Wie sich ein Einwanderungsland überhaupt definiert, können wir unter anderem daran erkennen, welche Geschichten zu seiner Entstehung und zur Genese seiner Bevölkerung erzählt werden. Nehmen wir daher einen häufig als klassisches Einwanderungsland bezeichneten Staat, zum Beispiel die USA. Diese verstehen sich vereinfacht gesagt als typisches Einwanderungsland oder anders ausgedrückt als Melting Pot, also ein Zusammenfließen unterschiedlicher Kulturen, was den eigentlichen Charakter des Staates überhaupt erst ausmacht. In der Bundesrepublik wurde und wird von einem relevanten Anteil der Bevölkerung Einwanderung dagegen lange als etwas vor allem zeitlich Begrenztes betrachtet. Dabei trifft eine in Anführungszeichen fremde Gruppe von Menschen auf eine klar von ihnen abgegrenzte, in Anführungszeichen eigene deutsche Bevölkerung oder auch eine, in Anführungszeichen, deutsche Leitkultur, an der sie sich für die Dauer ihres Aufenthalts orientieren soll.
Wie kommt diese Sichtweise historisch betrachtet nun zustande?
Erstens liegt die Wahrnehmung eines geschlossenen deutschen Volkes auch entscheidend an der rechtlichen Konzeption des Deutschseins im Grundgesetz. Nach Artikel 116 Grundgesetz galten auch ab 1949 diejenigen als deutsche StaatsbürgerInnen, welche die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Im Zuge der Vertreibungen nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten galt auch als Deutsch, wer als Flüchtling oder Vertriebener, in Anführungszeichen deutscher Volkszugehörigkeit, im Gebiet des Deutschen Reiches aufgenommen wurde. Der im Grundgesetz verwendete Begriff der Volkszugehörigkeit folgte also weiterhin dem Abstammungsprinzip, also dass die oder derjenige deutsch ist, wer deutsche Eltern hat.
Aber war das Festhalten an diesem Prinzip überhaupt sinnvoll?
Tatsächlich war dieses Prinzip relativ schnell nach Gründung der BRD weit von der politischen Realität entfernt, vor allem als der Staat ab den 1950ern immer mehr ausländische Arbeitsimmigranten aufnahm, die sich nicht auf ein Deutschsein berufen konnten. Die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften in die BRD erfolgte über bilaterale Abkommen, wie zum Beispiel das deutsch-italienische Anwerbeabkommen von 1955, das Doppelabkommen Deutschlands mit Spanien und Griechenland von 1960 und eben jenes 1961 mit der Türkei. Außerdem wurde 1963 ein Anwerbeabkommen mit Marokko abgeschlossen, gefolgt von Portugal 1964, Tunesien 1965 und Jugoslawien 1968. Eine große Änderung des Grundgesetzes folgte aber erst 2000 mit dem neuen deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz. Nun galt nicht mehr allein das Abstammungsprinzip, sondern parallel auch das Territorial- oder auch Geburtsortsprinzip. Grob heruntergebrochen gilt hiernach als Deutsch, wer auf deutschem Gebiet geboren wurde. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, sondern es müssen zudem weitere Kriterien erfüllt sein, damit ein in Deutschland geborenes Kind die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Zum Beispiel muss sich zumindest eines seiner Elternteile seit mindestens 8 Jahren regelmäßig in Deutschland aufhalten und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Man kann also sagen, dass sich mit dieser Entscheidung endlich an die politische Realität auch bezüglich der gestiegenen inter- oder transnationalen Migration und Mobilität angepasst wurde, wenn auch eigentlich deutlich zu spät. So sind bestimmt auch Probleme bei der Integration der Arbeitsmigranten gewachsen, deren Auswirkungen wir auch heute noch spüren.
Ja, danke für deine Einschätzung. Wie die Entwicklung Deutschlands zu einem Einwanderungsland abgelaufen ist, möchte ich jetzt etwas genauer vorstellen. Dazu aber erstmal ein kleiner Disclaimer, und zwar beziehe ich mich hier vor allem auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Migration in die BRD und nicht in die DDR. Wenn wir heute über die Notwendigkeit eines natürlich gesamtdeutschen Einwanderungsmuseums reden, ist dieses Weglassen sicherlich ein konzeptuelles Problem. Aber jetzt zur Migration in die BRD. Der deutsch-italienische Anwerbevertrag von Dezember 1955 war ein gewaltiger Schritt in die Entwicklung der BRD hin zu einem Einwanderungsland, auch wenn das von den Zeitgenossen damals noch gar nicht so wahrgenommen wurde. Das Rekrutieren ausländischer Arbeitskräfte war schließlich nicht neu und man ging davon aus, dass diese sogenannten Gastarbeiter nach wenigen Jahren wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren würden. Aber schon 1962 und 63, also nicht mal 10 Jahre nach dem deutsch-italienischen Anwerbevertrag, kamen in der Regierung schon Zweifel auf und es wurde erkannt, dass auch durch die steigende Integration Europas mehr dauerhafte Zuwanderung einsetzte.
Allerdings wurde das Ausmaß klar unterschätzt. In den folgenden Jahren meldeten sich auch immer mehr Stimmen zu Wort, die forderten, dass die erhöhte dauerhafte Einwanderung stärker von der Bundesregierung zur Kenntnis genommen werden sollte. Unter anderem wehrte sich in der Einwanderungsdebatte die Bild-Zeitung vor dem Begriff der Überfremdung und forderte 1966 die Integration der Gastarbeiter. Integration darf man hier aber nicht mit unserem heutigen vielfaltsorientierten Zugriff verwechseln. Die Gastarbeiter sollten sich an die Deutschen anpassen, ihre Sitten und Gebräuche achten sowie versuchen, in der Öffentlichkeit nicht aufzufallen.
Vor allem die Regierungen Adenauer und Erhard nahmen die Einwanderung aber nur passiv zur Kenntnis. Weder schritten sie ein, um Einwanderung aktiv zu verhindern, noch hatten sie das Ziel, die Integration zu fördern. Intern wurde in der Bundes- und den Länderregierungen allerdings intensiv debattiert, vor allem über das Rotationsprinzip. Nach diesem sollten ausländische Arbeiter nur kurzfristig beherbergt und dann ausgetauscht werden. Familiennachzug sollte komplett verhindert werden. Das scheiterte aber auch vor allem am Widerstand der Unternehmen, da es zu aufwendig gewesen wäre, ständig neue Arbeitskräfte einzuarbeiten. Außerdem waren die Gastarbeiter für den deutschen Wohlstand von enormer Bedeutung und ihre Zufriedenheit sollte unter anderem durch den Familiennachzug gefördert werden. Auch außenpolitische Faktoren spielten eine Rolle bei der Frage nach der Behandlung der Gastarbeiter. Zum Beispiel machte die Türkei ihre hohe Bedeutung für die NATO und die deutschen Exportinteressen deutlich. 1972-73 flammte die Diskussion nach dem Rotationsprinzip und eines Verbots des Familiennachzuges allerdings wieder auf, nachdem die Zahl ausländischer Arbeitskräfte weiter stark gestiegen war. Die Rotation hatte aber wieder keine wirkliche Chance, stattdessen wurden gerade in der sozialliberalen Koalition immer mehr Stimmen nach Integration und auch Einbürgerung laut. Die Wirtschaftskrise im Rahmen der Ölkrise von 1973 und die steigende Arbeitslosigkeit führten aber im November 1973 zu einem Aufnahmestopp von Arbeitern von außerhalb der EG. Auch gab es ab diesem Zeitpunkt mehr Versuche, zumindest einige hunderttausend Ausländer wieder loszuwerden. Die Versuche prägten sogar die Ausländerpolitik bis 1993. Vor allem mit dem Regierungswechsel zu Helmut Kohl im Herbst 1982 und seiner sich national verstehenden Politik wurden Einwanderung und AusländerInnen als Problem und Belastung wahrgenommen. Als Bleibebedingung für AusländerInnen wurde vor allem die Anpassung vorgebracht, ansonsten sollten die staatlichen Möglichkeiten zum Zuzugsstopp und zur Rückkehrförderung ausgeweitet werden. Das entsprechende Rückkehrförderungsgesetz wurde aber kaum in Anspruch genommen und lief 1985 schließlich aus. Trotz der deutlich ablehnenden Haltung gegenüber Neuaufzunehmenden wurden die Rechte der bereits in der Bundesrepublik lebenden AusländerInnen 1991 sogar gestärkt.
Muss man dazu nicht auch sagen, dass sich die Einwanderungsdebatte seit den frühen 1980ern immer mehr auf die Zuwanderung von Flüchtlingen und das Thema Asylrecht konzentriert hat?
Ja, ich würde dir da schon zustimmen, denn ab diesem Zeitpunkt ging es vor allem um einen möglichen Missbrauch des politischen Asylrechts. Besonders sollten nämlich die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, was durchaus ein schwieriger und auch herablassender Begriff ist, von der Flucht in die BRD abgehalten werden. Zum Beispiel 1993 folgte dann auch eine Reform des Asylrechts, mit der es möglich wurde, politische Flüchtlinge effektiver aus der BRD fernzuhalten. Und diese Änderung führte zu einer der intensivsten Debatten in der Geschichte der Bundesrepublik, in der unter anderem der Philosoph Jürgen Habermas Deutschland eine moralisch-politische Verwahrlosung unterstellt hat.
Ich denke, das war durchaus ein relevanter Punkt. Schließlich reagierte die Bundesregierung damals auch auf den rassistischen Terror gegen Flüchtlinge in Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen, indem sie das Fluchtrecht einschränkte.
Das sehe ich auch so. Und auch unter den neuen rot-grünen Regierungen ab 1998 spielte die Begrenzung der Zuwanderung die wichtigste Rolle in der Migrationspolitik. In dieser Zeit etablierte sich dann auch die Ansicht, dass wenn schon, dann überhaupt nur hochqualifizierte Migrantinnen und Migranten nach Deutschland kommen sollten. Der Versuch, die arbeitsmarktorientierte Zuwanderungspolitik im Zuwanderungsgesetz von 2005 zu verankern, scheiterte jedoch. Hochqualifizierten Arbeitskräften wurde die Einwanderung zwar erleichtert, aber ein Paradigmenwechsel hin zu Deutschland als Einwanderungsland fand nicht statt.
Das klingt jetzt aber alles so negativ. Gibt es auch positive Aspekte, vor allem beim Versuch der Integration von Migrantinnen und Migranten?
Ja, gut, dass du das ansprichst. Ja, obwohl nach außen eine starke Abwehrhaltung zur Bezeichnung Deutschlands als Einwanderungsland demonstriert wurde, existierten schon lange öffentlich geförderte Maßnahmen zur Unterstützung der Integration, wie zum Beispiel Sprachkurse oder auch berufliche und schulische Fördermaßnahmen. Für mich ist auch die anfängliche Willkommenskultur in der Flüchtlingskrise 2015 sehr positiv zu bewerten. Heutzutage verbindet man damit ja vor allem den Aufstieg der AfD mit diesem Ereignis. Und das möchte ich natürlich auch nicht wegdiskutieren. Ich denke aber, diese Ressentiments sind nicht wirklich neu und existierten auch ohne die AfD. Auch sollte das staatliche Versagen im Umgang mit dieser Krise nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem jüngere Generationen ein positiveres Bild von Migration zu haben scheinen und sie als etwas zumindest Normaleres wahrnehmen.
Wie wir bisher festgestellt haben, wird dieses Thema Migration ja öffentlich sehr stark diskutiert. Daher die Frage, Wieso gibt es in Deutschland dann bisher eigentlich kein überregionales Einwanderungsmuseum, wenn doch unsere Geschichte so stark durch Migrationsdebatten geprägt ist?
Ja, wie schon zu Beginn deutlich gemacht, gibt es in Deutschland eben eine lange Debatte darüber, ob es sich bei Deutschland überhaupt um ein Einwanderungsland handelt. Und allein diese Debatte, die lange Zeit auch von den großen politischen Parteien unterschiedlich beantwortet worden ist, stellt ja eine Herausforderung dafür dar, ein dezidiertes Einwanderungsmuseum zu gründen. Bedenkt man aber die Anwerbeabkommen des letzten Jahrhunderts, die Migrationsbewegungen nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs und die sogenannte Flüchtlingswelle von 2015 und 16, muss man feststellen, dass es sich bei Deutschland eben eindeutig um ein Einwanderungsland handelt. Es ist allerdings nicht so, dass es in Deutschland bisher überhaupt keine Darstellung von Migration in Museen gibt, nur fokussieren diese in erster Linie auf einen regionalen Kontext. Um ein überregionales Migrationsmuseum zu realisieren, müsste zunächst einmal eine möglichst alle Migrationsbewegungen umfassende Sammlung geschaffen werden. Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel stellt sich die Frage nach einer geeigneten Sammlungsstrategie, das heißt konkret die Frage, welche räumlichen oder zeitlichen Eingrenzungen man bei einer solchen Sammlung trotz des angestrebten großen Umfangs vornehmen müsste.
Ein Beispiel hierfür wäre ja zum Beispiel die Zweistaatlichkeit des aktuellen Bundesgebietes in DDR und BRD, wie zu Beginn angesprochen. Orientiert man sich nur an der BRD, so findet bereits eine zeitliche Eingrenzung auf den Zeitraum von 1949 bis heute statt. Ein massives Problem für eine überregionale Arbeit ist allerdings der Zugang zu den verschiedenen Gruppen. Kann auf einer lokalen Ebene noch sehr individuell über persönliche Kontakte gearbeitet werden, muss für die Überregionalität zunächst einmal ein Netzwerk verschiedenster Gruppen geschaffen werden, um den Startschuss für eine Sammlung zu geben. Wir können also festhalten, dass Entscheidungen, die bei Konzeption von Einwanderungsmuseen getroffen werden müssen, folgende Fragen betreffen. Welche Einwanderung in welcher Region, zu welcher Zeit, soll wie von wem dargestellt werden? Diese Fragen sind allerdings nicht leicht zu beantworten.
Hinzu kommt, dass in der Ausstellungskonzeption darauf geachtet werden muss, dass keine der Gruppen unangemessen repräsentiert wird, also dass ihre Interessen, Perspektiven in der Ausstellungskonzeption Geltung finden und respektvoll mit diesen umgegangen wird. Wahrscheinlich muss man auch mitdenken, dass eine Eingrenzung auf bestimmte Migrationen stattfinden muss und dass automatisch nur einige Migrationen dargestellt werden können. Es ist aber auch festzuhalten, dass das Thema Migration beim Deutschen Museumsbund erst am Jahreswechsel 2009-2010 in den Fokus der Anforderungen gerückt ist, also der zentralen Interessensvertretung der deutschen Museen. Kurz gesagt, muss also festgehalten werden, dass der massive Zeitaufwand der genannten Punkte die Arbeit seit 2010 überschreiten dürfte. 10 bis 12 Jahre Arbeit und Sammlung sind zu wenig, um die Hürden zur Realisierung eines überregionalen deutschen Einwanderungsmuseums zu einer Ausstellungseröffnung zu bringen.
Die Arbeit des DOMIT zeigt allerdings, dass es trotz dieser Herausforderung möglich ist, eine umfassende Sammlung von Zeugnissen über die Einwanderung nach Deutschland zu erstellen und die Initiative für die Gründung eines überregionalen Einwanderungsmuseums überhaupt zu ergreifen. Die Abkürzung DOMIT steht für das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V. Und dieser Verein wurde 1990 von aus der Türkei stammenden Migrantinnen und Migranten gegründet, um das historische Erbe dieser Einwanderung in einem Archiv zu sammeln. Denn in den 1990er Jahren erhielt die Geschichte der Einwandererinnen und Einwanderer weder in den Geschichtswissenschaften noch in Museen oder Archiven besondere Aufmerksamkeit. In den 2000er Jahren weitete das DOMIT seinen Fokus dann aber komplett auf Migration in, nach und aus Deutschland aus, also auf sämtliche Herkunftsregionen und Migrationsarten. In den vergangenen 30 Jahren sind daher sowohl dieser Verein als auch das Archiv enorm gewachsen und das DOMIT hat die Initiative ergriffen, 2027 mit dem sogenannten Haus der Einwanderungsgesellschaft in Köln-Kalk das erste überregionale Migrationsmuseum in Deutschland zu eröffnen. Für Besucherinnen und Besucher soll dort erfahrbar werden, wie sich Migration in die deutsche Geschichte eingeschrieben hat und wie sie auch unsere heutige Gesellschaft prägt. Außerdem soll das Museum auch Raum für die Diskussion des Themas Migration bieten, denn im Prozess der gesellschaftlichen Öffnung und der Teilhabe von Menschen mit internationaler Geschichte müssen unter anderem die Frage nach persönlicher Identität bzw. Identitäten und neue Formen des Zusammenlebens und der gesellschaftlichen Teilhabe ausgehandelt werden. Da sich das Haus der Einwanderungsgesellschaft noch in der Planung befindet, es aber in Deutschland durchaus schon kleinere Ausstellungen zu spezifischen Migrationsbewegungen gab, lohnt sich meiner Meinung nach an dieser Stelle aber auch ein genauerer Blick auf vergangene Ausstellungen zum Thema Migration. Besonders interessant finde ich hierbei die Frage, was in den vergangenen Ausstellungen präsentiert wurde und wie dort über Migration erzählt wurde.
Da gab es zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre Ausstellungen wie Zuwanderungsland Deutschland, Migration 1500 bis 2005 des Deutschen Historischen Museums in Berlin, bei der allerdings keine Konfliktlinien thematisiert und Migrantinnen und Migranten überwiegend als passive AkteurInnen in unserer Gesellschaft betrachtet wurden. Noch problematischer ist tatsächlich, dass dort Integration als reine Aufgabe der Regierung dargestellt wurde, ohne auch auf die Bedeutung von Eigeninitiative von migrantischer Seite einzugehen.
Migration wird in keinem Museum aktuell als vollwertige Dauerausstellung realisiert. Das soll aber nicht heißen, dass Migration hier keinen Platz hat. Ganz im Gegenteil findet man Migration in Museen seit den Weisungen des Deutschen Museumsbundes auch in Dauerausstellungen immer öfter. So findet sich im Stadtindustriemuseum Rüsselsheim zum Beispiel ein Nachbau eines Gastarbeiterzimmers aus den Räumlichkeiten des Automobilherstellers Opel und Migration findet sich eingebunden in die Stadtplanung ab dem sogenannten Wirtschaftswunder. Dies ist aber nicht alles. So gab es zwischen November 2021 und Juni 2022 am Technoseum in Mannheim die Sonderausstellung Migration und Arbeit, welche sich vor allem mit Migration aus lokaler Perspektive beschäftigte. Diese Ausstellung war stark an individuellen Fallbeispielen orientiert und selbstverständlich war dort das Spaghetti-Eis repräsentiert. Denn die Stadt rühmt sich damit, dass der Mannheimer Eisfabrikant Dario Fontanella 1969 dort das Spaghetti-Eis erfunden haben soll. Wegen der bereits angerissenen Probleme für die Sammlung von Migration und deren Musealisierung bieten also vor allem Sonderausstellungen ein gutes Mittel. Denn dort müssen keine Vollständigkeiten geschaffen werden. Die Räumlichkeiten existieren bereits und man kann bereits existierende Sammlungen oder Leihgaben aus anderen Museen einarbeiten. Das wird zum Beispiel an einem Bett deutlich, das in der Sonderausstellung des Technoseums zu finden war. Ein gleiches Bett oder vergleichbares Bett findet sich auch in der Rüsselsheimer Dauerausstellung. Dennoch sind diese Darstellungen besonders durch ihren regionalen Bezug und nicht ihrer Überregionalität geprägt.
Ich muss an der Stelle aber auch erwähnen, dass im Gegensatz dazu dezidierte Museen für Auswanderung sehr wohl existieren, wie zum Beispiel in Bremerhaven und Hamburg. Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven behandelt nach einem Anbau 2021 allerdings auch das Thema Einwanderung und stellt sich nach außen als Deutschlands erstes allgemeines Migrationsmuseum dar. Diese Beispiele zeigen, dass es durchaus eine Musealisierung von grenzübergreifenden Personenbewegungen gibt. Hinzu kommt eben auch die Debatte über die Staatsbürgerschaft, also die Frage, welche Migration überhaupt in einem überregionalen Museum erzählt werden soll. Migration verläuft nämlich nicht in allen Regionen gleich und diese Tatsache muss ein Kuratorenteam auch mit bedenken.
Das wirkt jetzt aber schon wie eine Mammutaufgabe. Außerdem kann die Musealisierung von Migration auch eine integrative Funktion erfüllen, wenn durch unterschiedliche Darstellungen, beispielsweise von Perspektiven und unterschiedlichen Migrationen, bestimmte Gesellschaftsteile Repräsentationen finden und sich als Teil der Gesellschaft im Museum wiederfinden können. Und zusätzlich kann durch diese Gesellschaftsinszenierung ein neues Design nationaler Erzählungen gestaltet werden, besonders wenn man das Museum als einen Ort kollektiver Erinnerungskultur auffasst.
Was genau meinst du jetzt damit?
Ein Museum hat die Aufgabe, die Geschichte und Kultur einer Gesellschaft darzustellen und diese dann für die Bürgerinnen und Bürger greifbar zu machen. Und ein Ziel ist dabei zum Beispiel, dass sich in dieser gemeinsamen Historie dann alle wiederfinden können, besonders auch in den Selbststilisierungen unterschiedlicher Nationen.
Ja, allerdings gibt es mit dem DOMIT in Köln eine Initiative, die sich genau diesem Mammutprojekt gestellt hat. Durch ihren Hintergrund hatten die Gründerinnen und Gründer übrigens geringere Sprachbarrieren und auch sonst einen gewissen Vertrauensvorschuss zu potenziellen Interessensgruppen und einen Community-Zugang, der oftmals in kulturell homogenen Arbeitsgruppen anderer Museen fehlt. Dies stellt einen besonderen Vorteil bei der Sammlung von Quellen über das Thema Migration dar, weil die Menschen, die Objekte in Sammlungen, Ausstellungen oder Migrationsmuseen geben, meist persönlich an diesen Gegenständen hängen. Oft handelt es sich hierbei auch zum Beispiel um Familienfotos, Briefe oder persönliche Erinnerungsstücke wie Spielzeug aus der Kindheit in einem anderen Land. Unter diesen Dingen finden sich auch Radiogeräte, mit denen der Lieblingssender aus der Heimat gehört wurde, oder auch selbst aufgenommene CDs, die sich entfernt lebende Familienangehörige oder Freunde als eine Art private Sprachnachricht zuschickten, ähnlich wie wir es heute von Messenger-Diensten kennen. Daher ist es auch verständlich, dass es die LeihgeberInnen oft eine gewisse Überwindung kostet, diese Dinge und die damit verbundenen Geschichten zunächst mit dem Kuratorenteam einer Ausstellung oder eines Museums zu teilen und sie anschließend öffentlich zu präsentieren. Dieser Schritt kann den LeihgeberInnen deutlich leichter fallen, wenn sie es nicht mit einem, in Anführungszeichen, biodeutschen, sondern mit einem diversen Kuratorenteam zu tun haben.
Das trifft auch auf das zu, was uns die Kuratorin der Ausstellung Migration und Arbeit im Technoseum erklärt hat. Denn auch dort war der Community-Zugang ein besonderes Problem bei der Ausstellungskonzeption. Aber schauen wir jetzt mal nach vorne. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nämlich geplant, dass 2027 das sogenannte Haus der Einwanderungsgesellschaft in einer Halle im Industriegebiet Köln-Kalk eröffnet werden soll, habe ich zumindest gehört. Was wissen wir denn weiteres über dieses Projekt?
Es existiert bereits seit dem Jahr 1990, also seit 32 Jahren, in denen das Projekt sehr lange als private Vereinsinitiative organisiert war und es keine zuverlässige und stabile Finanzierung gab. Der Zeitaufwand war massiv, ebenso das notwendige Engagement, das Ehrenamt und der Aktivismus für diese Mammutaufgabe. Man darf ja nicht vergessen, dass Migration nach Deutschland in dieser Zeit weiterging, das Sammeln also nie abgeschlossen werden konnte und das auch bis heute gilt. Nicht mal eine Art Zwischenstand war möglich. Immerhin gibt es seit 2019 eine stabile Finanzierung für dieses Projekt durch den Bund und durch das Land Rhein-Nordrhein-Westfalen. Solange dieses Projekt noch kein eigenes Museum und eine Dauerausstellung verwirklichen konnte, ergab sich zum einen die Teilnahme an verschiedenen Ausstellungen, wie zum Beispiel der Ausstellung Geteilte Heimat, 50 Jahre Migration aus der Türkei, zum Anlass des 50. Jahrestages des deutsch-italienischen Anwerbeabkommens, oder 40 Jahre Fremde Heimat, Auswanderung aus der Türkei nach Köln, welche im Kölner Rathaus ausgestellt wurde. Der Fokus der Ausstellung lag auf Gastarbeitern und deren Familien. Weitere Ausstellungen waren die Fotoausstellung »So fing es an« und »Geteilte Erinnerung«, welche sich besonders mit Arbeitsmigration in der BRD beschäftigten. Zum anderen konnte das DOMIT in dieser Zeit eigene, zum Teil auch virtuelle Projekte ausarbeiten, wie die Ausstellung Hashtag MeinWanderungsland oder das virtuelle Migrationsmuseum. Im Zuge des gesamten Projektes wird von den Verantwortlichen des DOMIT von geteilten Erinnerungen gesprochen, was leicht mit dem Museum als Ort kollektiven Erinnerns in Einklang gebracht werden kann.
Welche Herausforderungen und Probleme gibt es denn nun bei der Konzeption von Ausstellungen und Museen zum Thema Migration? Wie können diese gelöst werden?
Ja, eine Frage, die uns sowohl in der Literatur als auch in den persönlichen Gesprächen immer wieder begegnet ist, ist die Frage nach einem geeigneten Narrativ für Ausstellungen. Das heißt konkret also die Frage, wie man in Einwanderungsmuseen über das Thema Migration sprechen kann, soll und vor allem auch möchte und welche Erzählweisen vielleicht nicht angemessen sind oder schlicht auch einfach nicht funktionieren. Bei der Beschäftigung mit verschiedenen Möglichkeiten, Migrationsgeschichten zu erzählen, ist uns dann schnell klar geworden, dass es, wie so oft in der Geschichtswissenschaft, nicht die eine ultimative Lösung gibt, sondern dass stattdessen Einwanderungsgeschichten zum Beispiel von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern der 50er und 60er Jahre aus Italien, der Türkei und Marokko oder die Einwanderung der sogenannten Russlanddeutschen ganz unterschiedlich erzählt werden können.
Besonders interessant finde ich hierbei, dass schon die Art und Weise, wie die jeweiligen Migrantinnen und Migranten bezeichnet werden, eine entscheidende Rolle dazu beiträgt, wie ihre Geschichte erzählt und wahrgenommen wird. So steckt zum Beispiel in dem Begriff Gastarbeiter das Wort Gast, mit dem man in der Regel eine Person bezeichnet, die einer Einladung folgt, um einen Besuch zu machen. In der Bezeichnung ist aber auch angelegt, dass die Person ihre Gaststätte nach einem mehr oder weniger langen Aufenthalt wieder verlässt und zum Beispiel in die eigene Heimat zurückkehrt. Genau dieses Verständnis von einem befristeten Arbeitsaufenthalt in Deutschland wohnte den Anwerbeabkommen der 50er, 60er Jahre inne, mit denen im Ausland Menschen angeworben wurden, um in deutschen Firmen zu arbeiten. Nach 2 bis 3 Jahren sollten sie aber im Sinne des sogenannten Rotationsprinzips in ihre Heimat zurückkehren und durch neue Gastarbeiter ersetzt werden. Dass ein hoher Anteil dieser Gastarbeiter aber nicht in seine Heimatländer zurückkehrte, sondern zum Teil bis heute in Deutschland lebt, dürfte ja bekannt sein.
Ja, das denke ich auch. Weniger bekannt ist aber, dass meist nicht nur die Migrantinnen und Migranten selbst ein Interesse daran hatten, auch längerfristig in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Denn vielmehr wussten auch die Unternehmen die Arbeit ihrer, in Anführungszeichen, Gäste durchaus zu schätzen. Sie setzten sich nämlich häufig dafür ein, dass ihre neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, hier mache ich vielleicht einen kleinen Disclaimer, es gab nämlich nicht nur männliche Gastarbeiter, sondern es kamen durchaus auch viele Frauen zur Gastarbeit nach Deutschland. Und die Unternehmen setzten sich dann eben dafür ein, dass ihre ausländischen Arbeitskräfte nicht nach 2 bis 3 Jahren die Firma wieder verlassen mussten. Denn dann hätten sie die Menschen genau zu dem Zeitpunkt, wenn sie gut eingearbeitet waren, wieder entlassen und sie hätten neue Arbeitskräfte anlernen müssen. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann aber auch die Frage, ob es richtig ist, diese Einwanderungsgruppe, die infolge der Anwerbeabkommen als Gäste kamen, von denen aber viele dauerhaft in Deutschland geblieben sind, nach wie vor als Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen zu bezeichnen und diesen Begriff dann auch noch in Ausstellungen aufzugreifen.
Das stimmt, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Auch bei der Bezeichnung der sogenannten Russlanddeutschen lohnt sich meiner Meinung nach ein genauerer Blick auf die Begrifflichkeit. Als Russlanddeutsche werden Menschen bezeichnet, deren Vorfahren zwischen 1764 und 1850 aus deutschen Territorien in das damalige russische Imperium ausgewandert sind und deren Nachfahren ca. 200 Jahre später im Kontext des Zusammenbruchs der UdSSR nach Deutschland zogen. Während man aber bei den Menschen, die aus Italien, Griechenland oder Marokko zur Arbeitsaufnahme nach Deutschland kamen, von Gastarbeitern spricht, werden die Einwanderer aus Russland nicht als Gastarbeiter, sondern als Russlanddeutsche bezeichnet. Und das, obwohl sie häufig ebenfalls nach Deutschland kamen, um hier zu arbeiten und zu leben.
Aber da stellt sich ja quasi von selbst die Frage, weshalb hier unterschiedliche Bezeichnungen gewählt wurden.
Ganz genau. Eine mögliche Erklärung hierfür liegt im Abstammungsprinzip, über das wir zu Beginn des Podcasts ja bereits gesprochen haben. Zur Erinnerung nochmal. Nach dem Abstammungsprinzip gilt als Deutsche oder Deutscher, wer von deutschen Eltern geboren wurde. Und das trifft, sofern man die Komplexität von Migrationsprozessen und Kulturtransfers stark vereinfacht und davon ausgeht, dass seit den 1760er Jahren Deutsche nach Russland auswanderten und ihre Nachfahren 200 Jahre später nach Deutschland zurückkehrten, auf die Gruppe der Russlanddeutschen zu. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass es sich durchaus lohnen würde, auch diese Bezeichnung einmal kritisch zu überdenken. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass sich viele russlanddeutsche SpätaussiedlerInnen selbst nicht als Migranten bezeichnen, sondern sich als Deutsche verstehen und sich auf diese Weise von anderen migrantischen Gruppen in Deutschland abgrenzen wollen. Die beiden Beispiele der sogenannten Gastarbeiter und der Russlanddeutschen verdeutlichen in meinen Augen auch sehr gut, welche versteckten Bedeutungen oftmals schon in den Begriffen stecken, die wir täglich benutzen, um damals wie heute über das Thema Migration zu sprechen und es in Museen auszustellen.
Spannend. Hier lohnt es sich mit Sicherheit, beim nächsten Museumsbesuch darauf zu achten, welche Begriffe verwendet werden, um die Migration bestimmter Personen und Personengruppen zu bezeichnen. Zu diesem Punkt könnte ich auch noch ergänzen, dass zu den zentralen Aufgaben von Kuratorinnen und Kuratoren gehört, sich genau zu überlegen, wie welche Begrifflichkeiten in einer Ausstellung aufgegriffen oder auch bewusst nicht benutzt werden. Das haben uns verschiedene Personen bestätigt, mit denen wir uns im Laufe des Semesters über die Konzeption von Ausstellungen zum Thema Migration ausgetauscht haben. Und hierzu haben wir uns unter anderem nach unserem Besuch im Technoseum in Mannheim Gedanken gemacht. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass zum Beispiel der Name der Ausstellung Arbeit und Migration – Geschichte von hier, dem Technoseum Mannheim bis Juni 2022 zu sehen war, ganz bestimmt nicht zufällig gewählt wurde. Vielmehr lassen sich unter diesem Titel und damit unter dem Narrativ, dass Arbeit und Migration etwas ganz Normales sind, was die Stadt Mannheim prägt und geprägt hat, ganz verschiedene Migrationsgeschichten erzählen. Und das, ohne sich in der Ausstellung auf das Thema der Anwerbeabkommen und Gastarbeiter beschränken zu müssen, andere arbeitsbedingte Einwanderungsbewegungen auszugrenzen oder sich rein auf das Feld der Arbeit zu beschränken und das Alltagsleben der Migrantinnen und Migranten auszuklammern. In meinen Augen ist das eine geschickte Art, eine Ausstellung zu bezeichnen, in der es um Arbeitsmigration gehen soll, aber eben nicht nur um die Arbeit als solche, sondern auch um die Menschen dahinter. Denn wie gesagt, ist es nicht einfach, ein geeignetes Ausstellungsnarrativ und eine Antwort darauf zu finden, wie man das Thema Migration in Ausstellungen und Museen darstellen soll.
Ja, da stimme ich dir prinzipiell zu. Man kann aber zumindest festhalten, dass in der Debatte über die Suche nach geeigneten Narrativen heute überwiegend Einheit darin besteht, dass man versucht, Multikulti, Exotisierung und Othering zu vermeiden. Das bedeutet in unserem Zusammenhang, dass man verschiedene Kulturen früher als geschlossene Systeme verstanden hat und Unterschiede zwischen den Kulturen stark gemacht hat. Wenn man es gut gemeint hat, interpretierte man diese Eigenschaften als etwas Positives und stellte sie dann bewusst zur Schau. Man will aber heute nicht mehr zwischen denen und uns unterscheiden, als seien das ganz klar getrennte Menschengruppen und als hätten die, also die anderen, besondere gemeinsame Eigenschaften, die sie als fremd ausweisen.
Eben dieser Zugang gilt heute ja als veraltet.
Genau. Zum Beispiel wird vermieden, in Museen ganz besondere und exotische Dinge auszustellen, die Menschen, die die entsprechende Herkunft und Kultur nicht kennen, schnell andersartig und fremd erscheinen lassen. Sowas können zum Beispiel religiöse Gegenstände, folkloristische Kleidung, besondere Essgewohnheiten oder aber auch seltsam anmutende Tänze und religiöse Traditionen sein. Ich finde diese Herangehensweise sinnvoll, weil ansonsten Menschen schnell in Stereotype reingepresst werden, die wahrscheinlich auf die Mehrheit ihrer Herkunftsgemeinschaft überhaupt nicht zutreffen. Und das möchte ich an einem kurzen Beispiel verdeutlichen. Nicht alle Türken oder Griechen frühstücken Oliven, Tomaten und Gurken, genauso wenig wie alle Deutschen jeden Sonntag einen Braten essen. Und da stellt sich dann schnell die Frage, wäre es zielführend, die Gurken, Oliven und Tomaten in einem Museum als typisch mediterran-orientalisches Frühstück darzustellen, wenn das vielen Besucherinnen und Besuchern seltsam vorkommt und noch nicht einmal auf die Mehrheit der Bevölkerung Griechenlands oder der Türkei zutrifft?
Ja, das ist ein guter Punkt. Da stellt sich mir aber auch direkt die Frage, wie man es besser machen könnte.
Ja, auch hier gibt es natürlich wieder nicht die eine ultimative Lösung, die für alle Zeit gilt. Das wäre ja auch zu einfach und irgendwie auch ziemlich untypisch für die Auseinandersetzung mit Geschichte. Eine in meinen Augen recht gute Möglichkeit, Migrationsgeschichten auszustellen, ohne in stereotype Darstellungen zu verfallen, bietet aktuell der Zugang über Einzelbiografien. Auch das haben wir ja im Technoseum gesehen. Ein Vorteil der Darstellung von persönlichen Migrationsgeschichten liegt darin, dass man als Besucherin zur direkten Perspektivübernahme und damit in der Regel auch zu Perspektivwechseln angeregt wird. Zum Beispiel, wenn man in der Ausstellung persönliche Erinnerungen über den Arbeitsalltag in einer Chemiefabrik der 60er Jahre als Audios anhören kann oder wenn man sogar ein Video gezeigt bekommt, in dem die Personen hinter der Geschichte sichtbar werden. Auf diese Weise wird den Besucherinnen nämlich klar, dass es hier nicht pauschal die Geschichte der italienischen Gastarbeiter ist, die erzählt wird, sondern die persönlichen Migrationserfahrungen von Person XY. Und wenn auf diese Weise gleich die Geschichten mehrerer Migranten, die im Idealfall eine unterschiedliche nationale und soziale Herkunft haben, parallel präsentiert werden, ergibt sich für Besucherinnen und Besucher von alleine ein multiperspektivisches Bild und das wirkt dann Stereotypisierungen entgegen.
Bei dieser Herangehensweise stellt sich mir aber eine Frage. Wenn man nur Einzelschicksale abbildet, fehlt da nicht der Blick auf das große Ganze, quasi als verbindendes Element im Museum?
Da ist schon was dran. Deswegen muss man sich als Kuratorin oder Kurator vorher ganz genau überlegen, was man eigentlich mit seiner Ausstellung aussagen möchte. Bei der Ausstellung Arbeit und Migration in Mannheim bestand das übergeordnete Narrativ zum Beispiel darin, dass zu verschiedenen Zeiten Menschen von verschiedenen Orten nach Mannheim kamen, um dort zu leben und zu arbeiten und dass das etwas ganz Normales ist. Ich sage hier ganz bewusst zu leben und zu arbeiten, weil bei Beschäftigung mit dem Thema Arbeitsmigration häufig unter den Tisch fällt, dass Menschen eben nicht nur zum Arbeiten nach Deutschland kamen und kommen. Vielmehr gestalten sie auch ihre Freizeit und ihren Alltag hier und sie erleben in Deutschland viele Dinge, die jeder andere Mensch in Deutschland, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, auch erlebt. Es geht hier also um Dinge, die ganz normal sind, wie zum Beispiel eine Einschulung mit Schultüte, Süßigkeiten, Vorfreude und ein gewisses Maß an Nervosität vor dem neuen Schulalltag. Anhand dieses Beispiels möchte ich außerdem verdeutlichen, wie Migrationsmuseen auch zu einem Ort werden können, an dem sich jeder Mensch, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, als Teil der Migrationsgesellschaft erfahren kann und sich alle BesucherInnen aktiv an der Ausstellungsgestaltung beteiligen können. Dafür muss ich allerdings etwas genauer darauf eingehen, was es mit den vielen Schultüten auf sich hat, die man in der Ausstellung im Technoseum sehen konnte. Oder willst du das vielleicht machen, Michael?
Ja. In der Ausstellung Arbeit und Migration, Geschichten von hier, gab es einen Bereich, der der Schule gewidmet war. In gewisser Weise, weil das der Ort ist, an dem Kinder einen Großteil ihres Alltags verbringen, sie sich dort sozialisieren und dieser Ort am ehesten dem Arbeitsplatz eingewanderter Erwachsener ähnelt. Unter anderem in diesem Bereich der Ausstellung war es allen Besucherinnen möglich, Teil der Ausstellung zu werden, indem man ein Foto von der eigenen Einschulung auf der Webseite des Technoseums hochlädt. Und dieses Foto wurde anschließend in einem digitalen Bilderrahmen in der Ausstellung neben den Bildern gezeigt, auf denen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund bei ihrer Einschulung zu sehen sind.
Man kann sich jetzt natürlich fragen, was das soll, warum sollte man das machen, warum nicht? Denn was hat ein Bild von einem Besucher oder einer Besucherin, die vielleicht selbst gar keinen Migrationshintergrund hat, in einer Ausstellung zum Thema Arbeit und Migration zu suchen?
In meinen Augen ist die Arbeit mit Bildern, so wie das Technoseum das gemacht hat, eine einfache, aber gleichzeitig sehr effektive Möglichkeit, um Distanzen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund abzubauen. Denn das Beispiel der Einschulungsfotos zeigt, dass so gut wie alle Kinder in Deutschland die Einschulungserfahrung teilen. Und so kann man die Einschulungserinnerung zu einem Ausgangspunkt für den Austausch und die gemeinsame Erinnerung werden lassen, die Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte teilen. Außerdem verdeutlicht die Tatsache, dass in einer Ausstellung die Schultüten von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund gezeigt werden, in meinen Augen sehr, sehr gut, dass die deutsche Gesellschaft eine Migrationsgesellschaft ist, an deren Gestaltung jede und jeder teilhaben kann. Und das gilt sowohl im Alltag als eben dann auch im Museum.
Das DOMIT hat jetzt, und zwar mit den sogenannten DOMIT Labs, ein Projekt gestartet, welche die Teilhabe aller an der Konzeptualisierung eines Einwanderungsmuseums ermöglichen soll. Es geht damit noch einen Schritt weiter. Das DOMIT bezeichnet es selbst als Labor für partizipative Museumsgestaltung. Das Projekt wird von der Kulturstiftung des Bundes von 2021 bis 2024 gefördert und hat das Ziel, anhand von unterschiedlichen Themen in 4 Laboren partizipativ Gestaltungskonzepte zu entwickeln. Da arbeiten also viele Menschen mit, die gar nicht zum Museumsteam gehören, sondern für die Einwanderungsgesellschaft sprechen. Nach einer jeweiligen Laufzeit von 11 Monaten endet dann auch jedes Labor mit einer Ausstellung, in der die Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert werden und auch alle Besuchenden weiteres Feedback geben dürfen. Ich selbst konnte am 27. Oktober 2022 bei der Eröffnung des ersten Labs dabei sein, welches unter dem Thema Begegnung lief. Unter anderem wurde hier behandelt, wie Begegnungen die heutige Migrationsgesellschaft prägen. Nach Gesprächen mit Bewohnern Köln-Kalks über verschiedene Arten der Begegnung, zum Beispiel über die Arbeit, das Essen oder den Aktivismus, suchte das DOMIT Labs-Team in der DOMIT-Sammlung nach passenden Objekten, beispielsweise einer Arbeitskleidung von Ford. Ergebnis war eine offen gestaltete Ausstellung, bei der die Besuchenden einige Objekte selbst erkunden, Anmerkungen auf kleine Karten schreiben und allgemein miteinander ins Gespräch kommen konnten. Das wurde auch durch einige folgende Workshops unterstützt, beispielsweise einen Rezepteaustausch. Außerdem ist es für das DOMIT sehr wichtig, dass die Ausstellungsstücke Authentizität besitzen. Behandelt beispielsweise ein Objekt die exemplarische Geschichte einer Familie, nehmen wir an ein weit verbreitetes Radiomodell zum Empfang von Sendern aus dem Herkunftsland, so möchte DOMIT soweit möglich auch genau dieses Radio ausstellen und kein anderes Modell oder sogar eine Nachbildung. Dann ist auch immer die Relevanz eines Objekts für eine möglichst große Gruppe von Menschen relevant. Es können natürlich auch Einzelstücke ausgestellt werden, beispielsweise die Schreibmaschine eines eingewanderten koreanischen Arztes, aber tatsächlich möchte man sich eher wegbewegen von sogenannten Erfolgsstories einiger weniger.
Dann mal was anderes. Wenn wir wirklich von einer Einwanderungsgesellschaft sprechen, dann trifft uns das Thema und die Musealisierung von Einwanderung alle. Museum als außerschulischer Lernort liegt für mich als angehender Geschichtslehrer sehr stark im Fokus. Und daher eben die Frage, sollte jeder Einwohner und jede Einwohnerin in der BRD während seiner eigenen Schulzeit oder im Erwachsenenalter ein Migrationsmuseum, wie es vom DOMIT angestrebt wird, besuchen? Und wenn wir dieses Konzept von der Einwanderungsgesellschaft aller ernst nehmen, sollte dann nicht jede und jeder ermutigt werden, ein Objekt in ein Migrationsmuseum zu geben, wie wir es schon zu Beginn des Podcasts zwischen uns dreien überlegt hatten?
Also ein Pflichtbesuch für volljährige Menschen in einem Museum halte ich zwar doch für etwas schwierig, ich bin aber auf jeden Fall der Meinung, dass es jedem etwas geben kann. In der Schulzeit fände ich es allerdings sehr sinnvoll, wenn der Besuch in einem Migrationsmuseum in den Lehrplan integriert werden würde. Aber das könnt ihr sicherlich viel besser einschätzen, denn schließlich wollt ihr ja in die Schule, oder nicht?
Ob ich das so viel besser einschätzen kann, weiß ich nicht. Ich stimme dir aber grundsätzlich schon zu und fände es auch sehr sinnvoll, den Besuch eines Einwanderungsmuseums oder zumindest einer Ausstellung, vielleicht sogar mit einem regionalen Bezug im Lehrplan für das Fach Geschichte zu verankern. Ich könnte mir hier auch sehr gut fächerübergreifenden Unterricht mit Sozialkunde, Religion und vielleicht sogar mit einem mehrsprachig ausgerichteten Fremdsprachenunterricht vorstellen, um dann Schülerinnen und Schüler gleichzeitig aus historischer, aber auch aus sozialer, gesellschaftlicher und sprachlich-kultureller Perspektive für das Thema Migration zu sensibilisieren. Die Frage, ob jeder ermutigt werden sollte, einen Gegenstand in ein Migrationsmuseum zu geben, ist natürlich ein bisschen optimistisch gedacht. Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass in naher Zukunft jeder und jede Einwohnerin der BRD verpflichtet sein wird, einen Gegenstand an ein Migrationsmuseum zu geben, finde ich den Gedanken aber nicht schlecht. Auf diese Weise könnte gesamtgesellschaftlich gesehen ein Bewusstsein gestärkt werden, dass wir alle Teil der deutschen Migrationsgesellschaft sind und wir diese aktiv mitgestalten können. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den man gut mit Schülerinnen und Schülern diskutieren kann.
Grundsätzlich finde ich es gut, mit Schülerinnen und Schülern ein Migrationsmuseum zu besuchen. Allerdings finde ich nicht, dass dieser Besuch verpflichtend sein sollte. Auch unter dem Aspekt, dass es auf absehbare Zeit nur eins geben wird, welches je nach Region unterschiedliche Anreiseanforderungen stellt. Das Thema in Unterrichtsreihen einzugliedern, halte ich für sinnvoll. Alternativ fände ich es gut, im Rahmen von Projekteinheiten an Schulen die entsprechenden Positionen zu Wort kommen zu lassen und den Schülerinnen und Schülern die entsprechenden Positionen zu präsentieren. Hier wäre beispielsweise auch eine alternative Möglichkeit offen, wie zum Beispiel die Ergebnisse von Arbeitsgemeinschaften oder interschulischen Projekten innerhalb von Museen zu präsentieren. Also sich das Thema in die Schule zu holen, fände ich sinnvoll. Wäre dies mit einem Ausflug im Rahmen von Unterrichtsreihen verbindbar, fände ich den Besuch eines Migrationsmuseums allerdings erstrebenswert. Auch würde ich den Besuch davon abhängig machen, wie präsent das Thema Migration an der entsprechenden Schule ist. So hätte ein gemeinsamer Besuch eines Migrationsmuseums meiner Auffassung nach mehr Sinn, wenn das Thema im Schulalltag kaum zur Sprache kommt. Ein weiterer Punkt ist, dass ein solcher Besuch auch außerhalb vom schulischen Rahmen Platz finden kann, zum Beispiel im Zuge von Betriebsausflügen, Kolloquien oder öffentlichen Vorträgen.
An alle, die uns heute zugehört haben, wie wichtig findet ihr ein deutsches Einwanderungsmuseum? Und welches persönliche Objekt würdet ihr in eine solche Ausstellung geben? An dieser Stelle verabschieden wir uns und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.